Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Freitag, dem 12. Dezember. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Ein Fachbericht einer NGO zur ausländerrechtlichen Administrativhaft ließ die Journalistin Jana Schmid aufhorchen.
Und dann ist das alles losgegangen. Also dann habe ich erst gemerkt, wie kompliziert es überhaupt ist, sich verlässliche Informationen dazu zu holen.
Weshalb sich die Recherche so schwierig gestaltete und was sie herausgefunden hat, erzählt Jana Schmid im Talk im ersten Teil der Sendung. Dann, am Sonntag, entscheidet Chile, wer die nächsten 4 Jahre die Regierung anführen wird.
Lo más probable es que los próximos 4 años gobierne en Chile una alianza de partidos de derecha.
Chile werde aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft von einer rechten Allianz regiert. Das prognostiziert Garina Nohales, Feministin, Anwältin und Aktivistin. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Donald Trump hat den Druck auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro weiter erhöht, die Sanktionen ausgeweitet und neue Drohungen ausgesprochen, Ziele auf venezolanischem Territorium anzugreifen. Sarah Heinzmann.
Der Vorwand, Venezuelas Regierung sei am Drogenhandel beteiligt. Die USA haben vor der Küste Venezuelas einen Öltanker beschlagnahmt und damit die Spannungen mit der Regierung von Präsident Nicolas Maduro weiter verschärft. US-Truppen setzten dabei Soldaten per Hubschrauber auf das Schiff ab, das unter US-Sanktionen steht und zuletzt Rohöl transportiert haben soll. Der Frachter soll nun in den USA eingeschifft werden. Die venezolanische Regierung verurteilt die Aktion scharf und bezeichnet sie als internationalen Piraterieakt und Diebstahl ihrer Ressourcen. Caracas kündigte an, die Operation international zu beobachten. Der Schritt ist Teil einer zunehmenden Druckstrategie Washingtons gegenüber Caracas.
In Bulgarien ist Ministerpräsident Rosen Scheliaskow nach massiven Protesten zurückgetreten.
Diese Woche waren erneut zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Bereits in der Vorwoche hat es in Sofia die größten Demonstrationen seit Jahren gegeben. Auslöser war ein Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. KritikerInnen erhoben den Vorwurf, dieser verschleiere die weit verbreitete Korruption. Obwohl die Regierung den Entwurf zurückzog, hielten die Proteste an. Bulgarien steckt seit Jahren in einer politischen Dauerkrise und hat seit 2020 bereits 7 vorgezogene Neuwahlen erlebt. Im Korruptionsindex von Transparency International gehört das Land zu den Schlusslichtern der EU. Der neue Haushalt ist zudem der erste, der in Euro berechnet wird. Bulgarien tritt am 1. Januar nächsten Jahres der Eurozone bei.
Zu den Meldungen aus dem Bundeshaus. Das Parlament will das Verweigern des Besuchsrechts künftig unter Strafe stellen.
Der Ständerat hat eine entsprechende Motion des Walliser FDP-Nationalrats Philipp Nontermo angenommen, gegen den Willen des Bundesrates. Nontermo betont, der Kontakt zu beiden Elternteilen sei ein grundlegendes Kinderrecht. Die Minderheit argumentierte, eine Strafnorm würde fragile Familiensituationen weiter belasten. Der Bundesrat lehnt die Motion ebenfalls ab. Justizminister Beat Jans verwies darauf, dass eine Mehrheit der Kantone gegen eine solche Strafbestimmung sei und dass oft unklar ist, ob nicht das Kind selbst den Besuch verweigere. Strafrecht sei hier nicht der richtige Weg. Stattdessen setze der Bundesrat auf verstärkte Mediation.
Der Nationalrat will laute Böller verbieten.
Die Große Kammer hat einem Gesetz zugestimmt, das Feuerwerkskörper untersagt, die ausschließlich Lärm erzeugen. Andere Feuerwerksarten bleiben erlaubt, auch die Einfuhr- und Ausweispflicht werden nicht verschärft. Befürworter aus Mitte und Links verwiesen auf die Lärm- und Schadstoffbelastung für Menschen, Tier und Umwelt. Der Entscheid ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Feuerwerksinitiative. Unzufrieden mit dem Ja zum Gegenvorschlag sind die InitiantInnen der Initiative und die Lärmliga. Der Nationalrat habe nur eine Minimalvariante beschlossen. Sie hoffen nun auf den Ständerat.
Der WWF Schweiz warnt vor gravierenden Mängeln bei der Kaviar-Etikettierung.
Eine aktuelle Marktrecherche zeige, fast die Hälfte der untersuchten Kaviarproben in Schweizer Läden, Restaurants und Online-Shops sind falsch oder gar nicht gekennzeichnet. Dabei schreibt das internationale Artenschutzabkommen eine eindeutige Etikettierung zwingend vor. Sie ist zentral, um legalen von illegalem Kaviar zu unterscheiden und bedrohte Störer zu schützen. Die Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Der Umweltverband WWF empfiehlt, Kaviar, wenn überhaupt, nur selten zu konsumieren, Produkte aus lokaler Zucht zu bevorzugen und unbedingt auf die korrekte Etikettierung zu achten.
Die Polizei in Bern setzte gestern Gummischrot gegen Fans des Fußballclubs Lille OSC ein.
Die Fans von Lille gelten europaweit als rechts bis rechtsextrem. Schon in der Nacht zuvor kam es zu Zusammenstößen zwischen den französischen Anhängern bei der Reitschule. Französische Fans mit Fackeln versuchten, sich Zutritt zur Reitschule zu verschaffen, so der Bund. Nach dem gestrigen Spiel habe es aber laut dem SRF-Regionaljournal keine weiteren Zwischenfälle mehr gegeben.
Zum Schluss zwei Meldungen aus der Kultur. Bühnen Bern erzielt ein Rekordjahr.
Über 150.000 BesucherInnen zählt Bühnen Bern dieses Jahr. Sie haben entweder eine Oper, ein Schauspiel, ein Ballett oder ein Konzert bei Bühnen Bern besucht. Bühnen Bern spricht vom größten Publikumserfolg seit Fusion von Stadttheater und Berner Sinfonieorchester. Insbesondere die Zahl der unter 26-Jährigen im Publikum nahm dabei zu. Ein Publikumsmagnet war die Oper Die Zauberflöte mit einer Auslastung von 96%. Finanziell schließt das Vierspartenhaus Bühnen Bern die Saison erneut positiv aus.
Und zum Abschluss, Nemo gibt die ESC-Trophäe zurück.
Und zwar aus Protest gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest, das kommuniziert Nemo via Instagram. Aus demselben Grund boykottierten auch mehrere europäische Länder den ESC des kommenden Jahres. Vor wenigen Tagen gab die Europäische Rundfunkunion bekannt, Israel nächstes Jahr am ESC teilnehmen zu lassen. Daraufhin haben Island, Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande ihre Teilnahme abgesagt.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt erst neblig, dann bedeckt. Einzig am späten Samstagnachmittag zeigt sich bei um die 5 Grad die Sonne. Kaum Sonne gibt es am Sonntag. Nebel und ein bedeckter Himmel bestimmen den dritten Advent. Die Temperaturen erreichen maximal 4 Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt bei höchstens 5 Grad, denn Tag durch ist der Wochenstart von Nebel und starker Bewölkung geprägt.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Hunderte Seiten von Dokumenten, dutzendfaches Hin- und Her-Telefonieren, zahlreiche Gespräche. Die Journalistin Jana Schmid vom Berner Online-Magazin Hauptstadt wollte herausfinden, wie der Kanton Bern mit der ausländerrechtlichen Administrativhaft umgeht. Das Ergebnis? Verlässliche Zahlen gibt es oft nicht oder sie sind schwer auffindbar. Und das in einem Bereich, den die Journalistin in ihrer Recherche als rechtliche Gratwanderung, Massengeschäft und toter Blickwinkel des Migrationssystems bezeichnet. Ich wollte zu Beginn meines Gesprächs mit Jana Schmid wissen, was die ausländerrechtliche Administrativhaft denn genau ist.
Es ist Haft, das ist einmal wichtig zu sagen. Es ist aber Haft, die nichts mit dem Strafrecht zu tun hat. Deshalb heißt es auch Administrativhaft. Also es ist keine Strafe, sondern es ist eine Art eine verwaltungsrechtliche Zwangsmaßnahme. die eben auch im Asyl- und Ausländergesetz geregelt ist und nicht im Strafrecht. Aber genauso ist es halt Haft, also es ist Freiheitsentzug für Personen, die keine Aufenthaltsberechtigung haben.
Du sprichst von rechtlichen Vorgaben, du schreibst ja auch von einer rechtlichen Gratwanderung, wie wir zu Beginn gehört haben. Weshalb ist denn die Administrativhaft eine solche Gratwanderung rechtlich gesehen?
Ja, wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, Haft ist aus menschenrechtlicher Sicht eigentlich das krasseste, härteste Mittel, das ein Staat gegen uns anwenden darf. Also bei uns, wo es irgendwie keine Todesstrafe oder so gibt, ist die Haft, der Freiheitsentzug eigentlich das härteste überhaupt. Und in diesem Fall ist die Haft eine Verwaltungsmaßnahme und eben keine Strafe. Es gibt dort kein Strafverfahren vorher. Es entscheidet kein Gericht darüber, sondern es passiert sehr schnell. Also die Wege sind sehr kurz, dass man eben aufgrund des Auslandrechts jemandem seine Freiheit entziehen darf. Und da ist man sich durchaus bewusst, also auch der Gesetzgeber ist sich bewusst, dass das eine Gratwanderung ist. Und deshalb gibt es auch diese ganzen Vorschriften, auch auf europäischer Ebene. Auch das Bundesgericht hat jetzt schon viel dazu gesagt, dass diese Haft eben irgendwie nicht wie ein Gefängnis wirken sollte. Und trotzdem ist es Freiheitsentzug. Und das ist irgendwie ein komischer Bereich, wo man sich da als Staat darin bewegt.
Es sollte nicht wie ein Gefängnis wirken, es darf sich auch nicht mit dem Strafvollzug vermischen. Der Kanton Bern baut auch jetzt eine neue Anlage und es gibt da auch einige Probleme mit der Vermischung, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Du hast für deine Recherche hunderte von Seiten von Dokumenten angeschaut, hast mit vielen Leuten gesprochen. Wie bist du genau vorgegangen?
Ich habe für diese Recherche eigentlich einen Ursprungsgedanken gehabt oder einen Input, und das war dieser Bericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, der im Sommer erschienen ist zum Thema Administrativhaft. Die haben dieses Thema auf die ganze Schweiz bezogen angeschaut und ich hatte diesen Bericht noch vor der Veröffentlichung, haben sie mir den Entwurf schon gezeigt und ich habe den sehr genau studiert auf den Kanton Bern hin. Und ich habe diese Zahlen alle angeschaut und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn ich das anschaue, dann scheint mir so, dass der Kanton Bern einfach mit Abstand die strengste Praxis hat. Und da gab es auch Zahlen darin, die mich dann wirklich aufhorchen ließen. Und zwar konnte man da ausrechnen, dass die Leute offenbar zu lang im Regionalgefängnis sind, anstatt in der Anstalt für Ausschaffungshaft in Moutier. Und das darf eigentlich nicht mehr sein. Da hat der Regierungsrat auch schon 2018 gesagt, wir machen das nicht mehr länger als 4 Tage. Ich habe da eine Zahl gesehen, die ist einfach viel höher. Also die war im Durchschnitt über die letzten 6-7 Jahre, war die bei irgendwie 6 oder so. Und das hat mich eigentlich aufhorchen lassen. Dann dachte ich so, okay, ich will das anschauen auf den Kanton Bern hin. Und dann ist das alles losgegangen. Also dann habe ich erst gemerkt, wie kompliziert es überhaupt ist, sich verlässliche Informationen dazu zu holen.
Es hat sich eben als sehr kompliziert erwiesen. Weshalb war denn diese Recherche so aufwendig? Was hat das Ganze so kompliziert gemacht?
Ja, dass die Daten irgendwie einfach sehr schwer erhältlich sind dazu. Das hat damit zu tun, dass die Kantone für die Umsetzung von dieser Haft zuständig sind. Es ist aber nationales Recht, dass sie umsetzen, aber sie müssen das umsetzen. Das heißt, alle machen es ein bisschen anders. Und ich wollte den Kanton Bern vergleichen mit anderen Kantonen. Und da habe ich dann schnell gemerkt, dass das sehr schwer ist, weil zum Teil Daten einfach gar nicht zentral gesammelt werden beim Staatssekretariat für Migration. Und dass sich jetzt in dem Fall auch der Kanton Bern darauf irgendwie mega gestützt hat und gesagt hat, ja, also selbst wenn es so aussieht, dass wir da die strengsten sind, das kann man gar nicht vergleichen. Und das macht natürlich eine Recherche extrem kompliziert.
Undurchsichtiger wurde es, als du eben da nachrecherchiert hast bei dieser Zahl, die dich aufhorchen ließ aus einem NGO-Bericht, die eben zeigt, dass im Schnitt Personen im Kanton Bern zu lange im Regionalgefängnis statt in einer Anstalt für Administrativhaft untergebracht waren. Wie bist du aufgrund dieser Statistik genau zu diesem Schluss gekommen?
Also diesen Schluss, den habe ich eben aus diesem Bericht, aus diesem Fachbericht genommen. Weil die hatten dort Zahlen und sie haben das ausgerechnet. Und ich habe dann beim Kanton Bern nachgefragt. Ich habe dann gefragt, ja hallo, also was soll das und wie können Sie mir das erklären? Warum sind die Leute zu lange in Haft? Und dann wurde es sehr kompliziert, weil der Kanton Bern sehr schnell sagte, ja, das stimmt gar nicht. Und ich sage dann, ja, aber bitte gebt mir dann die richtigen Zahlen. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das dann wirklich hatte. Das gab große Verwirrungen auch. Es sind auch mehrere Ämter da involviert. Das hat dann viele Telefonate und viele E-Mails gebraucht, bis ich dann vom Kanton Bern einfach die Antwort hatte, ja, diese Zahlen sind falsch und das stimmt nicht, die Leute sind nicht so lange im Gefängnis. Also das muss ich jetzt hier klarstellen, das ist nicht mehr der Schluss, den ich aus meinen Recherchen ziehe, sondern mir wurde dann vom Kanton Bern gesagt, das stimme nicht. Was aber schon auch noch speziell ist, weil ich habe auch diese E-Mail gesehen, wo eine Person aus dem Amt für Justizvollzug den Autorinnen dieser Studie das so mitgeteilt hat. Also es ist dann auch ein bisschen wieder zu einfach vom Kanton Bern einfach zu sagen, diese Studie ist unseriös. So. Sondern es hat sich für mich einfach gezeigt, es ist ein Dschungel. Irgendwie nicht ganz einfach da seriös und verlässlich zu recherchieren.
Wir sehen also, es ist ziemlich schwierig, es ist ein ziemlicher Zahlendschungel, schon grundsätzlich bei diesem Thema. Noch schwieriger wird es, wenn es um Minderjährige geht. Da wird es noch schwieriger, an verlässliche Zahlen zu kommen. Deine Recherche zeigt auch, die Schweiz, die Bundesverwaltung weiß nicht, wie viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz in Administrativhaft sitzen. Weshalb nicht?
Weil es gibt verschiedene Arten von Administrativhaft und das eine ist die kurzfristige Festhaltung. Das ist Haft von bis zu 3 Tagen, die man anordnen kann. Und klar, das ist kurz, aber es ist immer noch Haft. Und das ist erlaubt, auch für Minderjährige. Also alle Formen der Administrativhaft sind erlaubt. Und diese kurzfristigen Festhaltungen, die geben nicht alle Kantone dem SEM, dem Staatssekretariat für Migration, weiter. Nicht alle Kantone geben an, wie viel pro Jahr sie davon machen. Warum? Das konnte mir niemand erklären. Das ist irgendwie einfach so. Aber in einer Statistik, in der kommentierten Asylstatistik des SEM, die jedes Jahr rauskommt, dort kann man diese Zahlen anschauen. Dort kann man sehen, okay, kurzfristige Festhaltungen, aber bei gewissen Kantonen steht da null, obwohl das überhaupt nicht null ist. Also diese Statistik ist eigentlich ein bisschen wertlos oder ja, es zeigt nicht, was es wirklich ist. Das habe ich dann gemerkt. Und weil das nicht alle Kantone machen, kann niemand wissen, ja, wie viele Minderjährige werden überhaupt noch inhaftiert.
Es handelt sich bei der ausländerrechtlichen Administrativhaft um einen sehr heiklen Bereich des staatlichen Handelns. Das schreibst du auch mehrmals. Zum einen, wie du zu Beginn gesagt hast, die Haft ist eigentlich das Härteste, was der Staat machen kann. Und dann geht es hier auch um vulnerable Personen, die oft kein großes Netzwerk haben, schwierigen Zugang zu einer Rechtsberatung oder Rechtsvertretung haben. Also ist hier eigentlich das Auge der Medien umso wichtiger. Was bräuchte es denn deiner Meinung nach, damit das staatliche Handeln in diesem Bereich besser überwacht oder angeschaut werden kann von Medien und von NGOs?
Ja, also ich frage mich schon ein bisschen, wieso hat noch nie irgendwie eine Bundesbehörde einfach mal ein Monitoring gemacht dazu? Wieso sagt man nicht, das ist doch jetzt wichtig, man will vielleicht wissen, wie viele Kinder bei uns inhaftiert werden und dann schaut man das an. Und ich finde, das wäre für VertreterInnen jeder politischer Ansicht wäre das wichtig zu wissen. Also auch die SVP würde doch gerne wissen, ob denn jetzt die Leute im Gefängnis sind oder nicht. Und das erstaunt mich schon ein bisschen. Es gibt ja zu jedem erdenklichen Thema irgendwie nationale Monitorings und Sammlungen und so. Und wieso das in diesem Bereich, in diesem wirklich sensiblen Bereich offenbar so wenig gibt, dass es einfach fast unmöglich ist für NGOs und für JournalistInnen verlässlich zu sagen, hey, der Kanton Bern, der ist jetzt wirklich strenger als alle anderen Kantone. Zum Beispiel diese Aussage zu machen, das ist fast unmöglich.
Die dreiteilige Recherche zur ausländerrechtlichen Administrativhaft gibt es zum Nachlesen auf der Webseite des Berner Online-Magazins Hauptstadt, hauptstadt.be. Eine längere Version des Gesprächs könnt ihr außerdem auf rabe.ch/info nachhören. Zum Bericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht haben wir außerdem in der Sendung vom 24. Juni genauer berichtet.
Rabe Info.
Wir schauen nach Chile. Da droht ein Wahlsieg des Rechtsaußenpolitikers José Antonio Kast. Am Sonntag steht er bei den Stichwahlen der Kandidatin der kommunistischen Partei Janet Jara gegenüber. Ute Löhnung war beim ersten Wahlgang bei den Wahlbüros und hat sich umgehört.
Das Thema Sicherheit bestimmt zunehmend die öffentliche Debatte in Chile. Oft wird Sicherheit in einem Atemzug mit Migration genannt und mit dieser quasi gleichgesetzt. Beide Themen dominierten nun auch den Wahlkampf, denn am 16. November fanden Parlamentswahlen und die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Daniel Negrete lebt in Puente Alto im Südosten Santiagos. Er ist mit seiner Mutter und Familie ins Wahllokal gekommen. Für ihn sind soziale Fragen am wichtigsten.
Siempre va a ser lo social.
Es geht immer um die sozialen Probleme. Wenn wir die nicht lösen, haben wir nichts geschafft. Kriminalität ist doch das Ergebnis von etwas, von einem System, das nicht funktioniert. Das System schafft Kriminelle, sie entstehen nicht einfach so. Viele Leute sagen, man muss gegen die Kriminalität kämpfen. Sie wollen mehr Gefängnisse, die Grenzen dicht machen, Bomben und Minen einsetzen. Aber das ist doch keine Lösung. Und es hängt auch nicht nur von der Regierung ab, die gerade an der Macht ist, sondern es geht darum, ob wir vor allem gute Bildung haben, außerdem Gesundheitsversorgung, Sportplätze und andere Räume. All das gibt es hier nicht. Alle klagen darüber, aber niemand kümmert sich um die Ursachen.
Solche Stimmen sind jedoch auch in dem sozioökonomisch schwachen Sektor von Puente Alto klar in der Minderheit. Diese Stimmung nutzte vor allem den populistischen Franco Parisi vom Partido de la Gente. Er landete mit insgesamt fast 20% der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl auf dem dritten Platz. Außerdem profitierte von dem Sicherheitsdiskurs und der aufgeladenen Stimmung die politische Rechte. Am stärksten José Antonio Kast, der deutschstämmige Sohn eines Wehrmachtssoldaten und NSDAP-Mitglieds, dessen Familie in vielerlei Hinsicht mit der chilenischen Diktatur verbunden war. Nach 2017 und 2021 trat er nun zum dritten Mal als Präsidentschaftskandidat an. Mit 24% der Stimmen lag er nur 3% hinter der führenden Janet Jara aus der Kommunistischen Partei. Sie vertritt das Mitte-Links-Bündnis Unidad por Chile und erhielt 27% der Stimmen. In der Stichwahl am 14. Dezember treten Kast und Jara gegeneinander an. Auch Jara fordert eine strengere Sicherheitspolitik. Und auch Abschiebungen und Abschottung der Grenzen. Sie verbindet die Diskussion um Sicherheit, aber mit Forderungen nach sozialer Absicherung.
Evelyn Madei. Franco Parisi.
Die anderen Rechtsaußenkandidatinnen Evelyn Matei von der UDI und Johannes Kaiser von der National-Libertären Partei erklärten nach der ersten Wahlrunde, dass sie Kast unterstützen wollen, weshalb dieser bei der Stichwahl voraussichtlich gewinnen wird. Zusammen hatten diese drei in der ersten Wahlrunde rund 50% der Stimmen erhalten. Karina Noales von der feministischen Dachorganisation Coordinadora Feminista 8 de Marzo sagt dazu:
Lo más probable es que los próximos cuatro años gobierne en Chile una alianza de partidos de derecha.
Höchstwahrscheinlich wird Chile in den nächsten vier Jahren von einem Bündnis rechter Parteien regiert werden, angeführt von einem extrem rechten pinochetistischen Flügel und auch mit einem pinochetistischen Programm. Dieses politische Spektrum existiert in Chile schon lange. Es ist aber noch nie durch eine Wahl der Bevölkerung oder mit einer relativ breiten sozialen Basis an die Regierung gekommen. Diese Entwicklung ist neu. Sie wurde zum einen durch den globalen Kontext begünstigt, aber auch dadurch, dass die Rechte in einem politischen Klima permanenter Ablehnung des Bestehenden und der Regierenden in der Oppositionsrolle war. Hinzu kommt ein in medialer Hinsicht sehr wirksamer Antikommunismus.
Kast steht für eine Rückorientierung auf pinochetistische Positionen und für einen patriarchalen Backlash. International ist er bestens mit der extremen Rechten vernetzt. Bei der CPEC im Mai 2025 in Budapest kündigte er einen Kreuzzug gegen illegale Migration an und sagte:
El crimen organizado, transnacional, el narcotráfico, la violencia y el terrorismo.
Die organisierte Kriminalität, der Drogenhandel, die Gewalt und der Terrorismus haben unser Land übernommen und sind dabei, es komplett zu zerstören. Wenn wir an der Regierung sind, werden wir harte Maßnahmen ergreifen. Diese Leute sollen weder arbeiten noch Unterstützung erhalten können und auch kein Geld mehr ins Ausland schicken. Wir werden ihnen das Leben so schwer wie möglich machen.
Konkrete Vorbereitungen für die Umsetzung dieser Politik laufen bereits. Im September tauschte sich Kast bei einer Italienreise mit der dortigen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni über deren Abschottungspolitik aus. Außerdem besuchte Kast das Megagefängnis Secot in El Salvador, in dem tausende Gefangene unter unmenschlichen Bedingungen gehalten werden. Auch Chile könnte also den Weg von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verlassen. Vor allem für arme MigrantInnen und das indigene Chile wäre das ein harter Schlag.
Ein Beitrag von Ute Löhnung von Radio Onda.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe Info vom Freitag, 12. Dezember. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabinfo gibt's am Montag wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Auf euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.